Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Bokatzky. Guten Morgen und herzlich willkommen. In diesem Jahr ist es 30 Jahre her, dass die DDR ihr Ende einläutete. Ein Jahr später, 1990, gab es die Wiedervereinigung, davor aber noch eine frei gewählte Regierung und dort eine Ausländerbeauftragte im Range einer Staatssekretärin. Und die darf ich nun begrüßen. Willkommen, Altmut Berger.
Dankeschön.
Ihren Lebensabend verbringen Sie jetzt in Schmöckwitz. Das wird kaum ein Hörer außerhalb Berlins kennen. Am Rande Berlins liegt das. Gehört zu einem Teil, wo viele Leute eher was mit anfangen können, zu Köpenick. Das klingt alles aber erstmal sehr beschaulich und dörflich. Wie sieht es denn da mit Zuwanderern aus oder leben da nur Urdeutsche?
Also erstens muss ich Sie verbessern, das heißt nämlich Schmöckwitz.
Oh, Entschuldigung, es geht ja schon gut los.
Ja, Schmöckwitz kommt von Smekewitz, das heißt Drachen- oder Schlangenort und deswegen wird das lang gesprochen. So wie Mecklenburg und nicht Mecklenburg. Sie haben völlig recht, Zuwanderer gibt es bei uns in der Tat sehr wenige. Es sind einige da. Wir haben einen sehr netten vietnamesischen Blumenhändler und seine Familie. Das ist sehr schön. Und ab und an wohnen auch noch mal andere da. Aber insgesamt ist es eine ziemlich homogene deutsche Gesellschaft, muss ich sagen, weil wir ein kleiner Ort sind, wo natürlich auch meistens kleine Häuser im Garten stehen und da kaum Zuwanderer hinkommen.
Und was ich jetzt als in Berlin Zugewanderte aus dem Ruhrgebiet, worauf ich mich schon wahnsinnig freuen darf, ist, was ich von Ihnen wahrscheinlich noch alles lernen werde, wie ich bestimmte Regionen und Orte, vor allem im Osten Deutschlands, aussprechen darf. Almut Berger, ehemaliger Ausländerbeauftragte der letzten SED-Regierung und dann der einzigen frei gewählten Regierung der DDR und dann 15 Jahre lang Ausländerbeauftragte des Landes Bonn-Bock. Wie sind Sie zu diesen Funktionen gekommen?
Am Ende der DDR gab es den runden Tisch, den zentralen runden Tisch und viele runde Tische ja auch in anderen Städten und in Kommunen. Und an diesem zentralen runden Tisch gab es eine Arbeitsgruppe Ausländerfragen. Die ist auf Drängen von Zuwanderern damals ein russischer Mann aus der damaligen SPD hat da sehr drum gekämpft, dass wir diese Gruppe einrichten können. In diese Gruppe war ich delegiert. Und in der Arbeitsgruppe war eine der Forderungen, die wir dann an die Regierung gestellt haben, dass solch eine Funktion, ein NES, einer Ausländerbeauftragten, eingerichtet werden muss dringend, weil es sich abzeichnete, dass viele Probleme entstehen durch die Umwälzungen, die damals passierten, gerade für die Menschen aus anderen Ländern, die in der DDR waren. Und die Regierung hat das dann auch gemacht und hat gesagt, die Arbeitsgruppe soll einen Vorschlag machen, einen Personalvorschlag. Und da bin ich vorgeschlagen worden und wurde es dann.
Also keineswegs so, wie wir das jetzt so auf Anhieb erstmal denken würden, das sind lauter Zuwanderer aus Afrika oder so gewesen. Da waren sehr, sehr viele Russlanddeutsche drunter. Es waren auch sehr viele Juden aus der Sowjetunion, um die Sie sich sehr, sehr stark dann gekümmert haben in Brandenburg.
Die kamen dann aber erst. Also die jüdischen Zuwanderer aus der damaligen Sowjetunion kamen ganz langsam so ab Anfang des Jahres, aber vor allen Dingen dann ab April, Mai. Da kamen wirklich viele und die Hauptgruppen der Ausländer in der DDR waren die sogenannten Vertragsarbeiter, also Leute, die innerhalb von Regierungsabkommen in DDR-Betrieben tätig waren. Und da war der größte Teil aus Vietnam und die zweitgrößte Gruppe waren Mosambikaner, also sehr wohl Afrikaner, auch Angolaner, Kubaner und aus anderen Ländern gab es da welche. Und für die war gerade diese Zeit der Umwälzung eine ganz, ganz schwierige Zeit, denn die Verträge konnten ja nicht aufrechterhalten werden. Die waren in einer sozialistischen Planwirtschaft geschaffen worden und wir hatten jetzt eine freie Marktwirtschaft und da konnte man solche Verträge nicht aufrechterhalten.
Und was haben Sie dann genau als Ausländerbeauftragte gemacht?
Das ist eine abendfüllende Frage, wenn ich das alles
erzählen würde. Nein, Sie müssen es jetzt kürzer machen.
Ich habe als hauptsächliche Aufgaben gehabt, natürlich Strukturen zu schaffen, in denen Ausländer dann auch sicher leben konnten. Also wir mussten die vielen Flüchtlinge, die damals kamen aus Bulgarien und Rumänien vor allen Dingen, unterbringen, versorgen. Das war für die DDR ein ganz neues Gebiet. Wir hatten das vorher nicht. Es gab kein individuelles Asylrecht in der DDR. Also mussten da Strukturen geschaffen werden. Dann waren es die Vertragsarbeiter, die zum Teil einfach in den Betrieben nicht mehr sein konnten, weil die Betriebe bankrott gingen oder Leute entlassen mussten wenigstens und ihre vertraglich zugesicherte Arbeit nicht mehr einhalten konnten. Da haben wir uns intensiv drum gekümmert und ich war dann Leiterin der Delegation der Regierung, die in Vietnam, in Mosambik und Angola diese Verträge verhandelt hat mit den Regierungen und geändert hat.
Also das heißt, das klingt jetzt mehr als so eine Art Ombudsfrau dann wirklich auch für die Schicksale einzelner Menschen und später dann 15 Jahre, wie gesagt, Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg. Was war da genau die Aufgabe?
Ja, in vielem ja ähnlich, aber dann auf Landesebene. Andererseits war es in Brandenburg gerade und in allen neuen Bundesländern eine wichtige Aufgabe, Strukturen einzurichten, um die Bevölkerung mitzunehmen in dieser neuen Entwicklung. Also um auch gegen Rechtsextremismus, gegen Gewalt, gegen Rassismus Strukturen aufzubauen und die Zivilgesellschaft zu stärken, damit sie da wirklich dagegen auch vorgehen konnten. Und das hat einen großen Teil unserer Arbeit ausgemacht. Andererseits natürlich auch weiterhin die Vertragsarbeiter, die dann da geblieben waren. Es gab ja eine Gruppe, die im Land bleiben konnte. Und für die haben wir um ein Aufenthaltsrecht gekämpft. Das war auch alles sehr offen. Die Bundesregierung wollte das zuerst gar nicht. Auch die russischen Juden waren nach wie vor da. Auch da mussten Strukturen geschaffen werden. Da musste Unterstützung gegeben werden für die Integration. Das waren alles gleichzeitige Aufgaben, die gelöst werden mussten.
Und die Politiker haben Sie da öfter als Nervensäge erlebt. War das so ein Ehrentitel, den Sie getragen haben?
Ja, ich habe das durchaus als Ehrentitel empfunden, weil ich in der Tat manchmal nerven musste und um Dinge kämpfen musste. Es waren nicht alle, auch in der Brandenburger Regierung, bereit, das zu unterstützen. Es gab einige, die es sehr wohl unterstützt haben. Ich habe da schon auch Hilfe bekommen und Bereitwilligkeit, sich mit zu engagieren. Aber es gab auch andere, die gesagt haben, das sind Dinge, die wir nicht so wichtig finden. Es gibt jetzt viel wichtigere Probleme. Und bei den geringen Zahlen der Ausländer, die nach wie vor in unseren Ländern waren, hatte das für etliche Leute nicht die oberste Priorität.
Wann mussten Sie sich denn mal so richtig mit der Politik anlegen?
Also sehr stark angelegt habe ich mich, als die Asylgesetzgebung geändert wurde und als Sachleistungen eingeführt wurden.
Das war 90er Jahre?
Das war 1992, 93. 93. Bei diesen Änderungen habe ich aus tiefster Überzeugung sehr gegen diese Sachleistungen gekämpft, weil ich der Meinung war, das verstößt gegen die Menschenwürde derjenigen, die bei uns Hilfe suchten. Und es gab ja zu Anfang auch durchaus die Möglichkeit, ihnen das Geld auszuzahlen. Und sie konnten dann selbst einkaufen und entscheiden. Das war durchaus auch gewollt in der Brandenburger Landesregierung zunächst. Und später hat sich das dann geändert und es wurden Sachleistungen eingeführt. Und da habe ich sehr gekämpft. Diesen Kampf haben wir alle, die darum gekämpft haben, verloren. Die Sachleistungen wurden eingeführt.
Wie sind Sie da damit dann umgegangen?
Also, dass man Dinge nicht durchsetzen kann, die man gerne durchsetzen möchte in einer Regierung, gehört natürlich zu den Erfahrungen, die jeder machen muss, der da drin arbeitet. Ich habe mich damit im Grunde nie abgefunden. Also wir haben immer wieder versucht, dann zumindest bei den Sachleistungen auch erträgliche Formen durchzusetzen. Also nicht diese Pakete, die gepackt wurden und womit die Leute dann sich ernähren sollten. Das war eine fürchterliche Sache. Die hat es in Brandenburg so gut wie gar nicht gegeben. Das konnten wir verhindern. Dann gab es Magazine, sogenannte, in den Asylbewerberheimen. Auch da haben wir es sehr bald festgestellt, dass diese Magazinbetreiber die Leute einfach auch betrügen. Die haben abgelaufene Sachen verkauft, die haben keine frischen Dinge verkauft. Auch das konnten wir dann nach und nach wieder abbauen. Und schließlich gab es dann diese Chipkarten, mit denen Asylsuchende auch in den normalen Läden einkaufen konnten. Das war dann noch am ehesten erträglich. Und inzwischen gibt es wieder überall Geldleistungen. Also auch das hat sich dann nochmal wieder geändert.
Aber wenn Sie jetzt an die Zeitung mal zurückgeben, das waren ja die Tätigkeiten beraten, empfehlen, nahelegen, aufklären, informieren. Aber entschieden haben ja andere. Wie sind Richtig. Sie damit umgegangen und klargekommen? Hat da so die Gelassenheit der evangelischen Theologin auch geholfen?
Naja, gelassen war ich manchmal gar nicht, aber es war ja die Beschreibung meiner Funktion so, dass ich beraten, empfehlen, anstoßen kann. Das heißt, ich musste versuchen, Verbündete zu finden innerhalb der Regierung und innerhalb des Parlaments. Und das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Am schwierigsten war immer, die Verbündeten im Innenministerium zu finden. Aber es gab durchaus andere, mit denen wir sehr gut zusammengearbeitet haben. Und die dann auch Dinge, die wir mit vorgeschlagen hatten, umgesetzt haben. Also da gab es auch durchaus Erfolge. Aber so eine Funktion einer politischen Beauftragten ist eben so angelegt gewesen, dass man auf die Beratungs- und Empfehlungsfunktion eingeschränkt war.
Sie haben schon angesprochen, die sogenannten Vertragsarbeiter, vor allem aus Vietnam, auch aus Kuba und aus den alten portugiesischen Kolonien in Afrika, Angola, Guinea-Bissau, Mosambik. Wie haben die denn überhaupt in der DDR gelebt damals? Wie können wir uns das vorstellen?
Es gab Abkommen zwischen den Regierungen über den Einsatz von Arbeitern in Betrieben der DDR. Da waren alle Abläufe sehr detailliert festgelegt. Die Arbeiter selber kannten diese Abkommen überhaupt nicht, sondern wurden geworben in den entsprechenden Ländern, haben sich melden können dafür, wurden sehr wenig vorbereitet auf ihren Einsatz und sind dann in die DDR gekommen und sind verteilt worden in Betriebe. Sie konnten auch nicht sagen, ich möchte gerne da oder dahin, ich möchte das oder das arbeiten. Das ging alles nicht. Sie mussten das nehmen, was sie bekommen haben. Dann waren sie normalerweise in Wohnheimen untergebracht. Der Standard war schon so, wie ein DDR-Lehrlingswohnheim auch war. Mit dem Unterschied, dass Lehrlinge am Wochenende nach Haus fahren konnten, die Arbeiter natürlich nicht. Die haben also 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang in diesen Wohnheimen gelebt, in 4-Bettzimmern oft oder anders. Also das waren schon nicht so ganz einfache Bedingungen. Es waren Kontakte mit der Bevölkerung nicht verboten, aber auch nicht unbedingt erwünscht. Das war so eine zweischneidige Sache. Die Vietnamesen sind sehr unter sich geblieben oft. Die Mosambikaner zum Beispiel waren sehr viel kommunikativer. Die sind viel nach draußen gegangen, haben auch versucht, Kontakte mit der Bevölkerung zu bekommen. Da gab es wesentlich mehr Begegnungen und Kommunikation, auch bei den Kubanern. Also das hing auch sehr davon ab, wie die Arbeiter selber das wahrnahmen. Ansonsten haben sie gearbeitet. Es hieß zu Anfang, dass sie eigentlich eine Ausbildung bekommen sollen. Das ist ganz zuerst bei den allerersten Vertragsarbeitern auch noch so gewesen, aber wurde immer weiter abgebaut zugunsten der Arbeitskräfte, die die DDR brauchte. Also war dann Ausbildung nur noch minimal.
Und also sie haben die DDR hat die wirklich als Arbeitskräfte gebraucht?
Ja, es gab einen großen Arbeitskräftemangel in der DDR. Es sind sehr, sehr viele Menschen weggegangen bis 1961 aus der DDR. Und es war ein kleines Land. Viele Betriebe konnten die notwendigen Konsumgüter etwa oder anderes auch nicht mehr herstellen und nicht mehr produzieren, weil auch immer wieder ja noch Menschen versuchten, in die Bundesrepublik zu kommen und weggegangen sind. Also war ein großer Arbeitskräftemangel vorhanden und deswegen sind die Arbeiter geholt worden.
Wann hatten Sie denn Ihre erste Begegnung mit denen?
Ich hatte 1986 meine ersten Begegnungen mit Mosambikanern. Da war ich noch Pastorin in einer Kirchengemeinde in Berlin und da haben sich eine Gruppe von jungen Mosambikanern, die aus christlichen Kirchen kamen, gemeldet damals und haben Kontakt gesucht zur Gemeinde und wir haben sie aufgenommen. Sie haben bei uns eine eigene Gemeindegruppe sozusagen gebildet, haben Gottesdienste gefeiert und wir haben viel miteinander dann auch gefeiert und Gottesdienste gehalten und Ferienwochen gestaltet und ähnliches. Das gab intensive Kontakte. Dann war das ja mit ein Grund, weshalb ich in diese Arbeitsgruppe Ausländer beim Runden Tisch delegiert wurde, weil ich aus dieser Zeit in der kirchlichen Ausländerarbeit Erfahrung hatte.
Also in den 80er Jahren waren Sie eine der ersten in der alten DDR, die wirklich so richtige aktive Ausländerarbeit geleistet hat. Wie haben denn da so Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und so drauf reagiert?
Ja, ich war nicht eine der ersten in der DDR, da gab es viele andere auch. Also wir waren da eine größere Gruppe und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das sehr positiv aufgenommen worden natürlich. Man hat halt einen Freundeskreis, der ähnlicher Meinung ist und der sowas auch unterstützt. Und wir haben dann ja auch in der Bartholomäusgemeinde, in der ich damals Pastorin war, eine Begegnungsstätte aufgebaut für Aus- und Inländer. Die Cabana hieß das, kleine Hütte heißt das übersetzt. Kennt man von der Copacabana in Brasilien. In unserem Gemeindehaus, das ist eine einfache Baracke gewesen, trafen wir uns jeden Dienstagabend und haben Begegnung gemacht, kommuniziert mit Mosambikanern, mit Namibiern, mit Angolanern, Südafrikanern, Polen, Chinesen. Da kamen ganz viele unterschiedliche Menschen hin und auch Deutsche aus der Umgebung unserer Gemeinde, die Interesse daran hatten, mit Leuten Kontakt zu bekommen.
Zugleich hatten wir in den 80er Jahren gerade in Ostberlin auch schon Aktivitäten von richtig heftigen Nazi-Gruppen. Wir hatten rassistische Ausschreitungen. Was hat man damals in der Öffentlichkeit davon mitbekommen? Das waren ja Gerichtsprozesse, die alle unter den Teppich gekehrt wurden und erst nach der Wiedervereinigung wurde dieses Thema angegangen.
Ja, wir haben davon natürlich gehört, waren selber nicht betroffen, muss ich einfach sagen. Wir haben zum Glück solche Ausschreitungen bei uns nicht gehabt. Ich weiß, einmal gab es so eine Situation, die etwas gefährlich schien und da kamen dann aus der ganzen Umgebung junge Leute, die ganz bemüht waren und gesagt haben, wir beschützen euch und es ist aber nichts passiert. Anscheinend war das kein Ziel für die rechtsextremen Gruppen, die damals unterwegs waren. Wir haben davon zum Glück nichts gemerkt. Natürlich gab es gerade bei den afrikanischen Freunden durchaus auch Erlebnisse von rassistischen Anpöbeleien oder auch sogar Angriffen. Das steht auf dem anderen Blatt, aber in der Cabana haben wir davon nichts mitbekommen.
Aber dann in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung, da sind ja für manche Leute die Dämme völlig gebrochen. Wie haben Sie dann Rassismus in Brandenburg erlebt?
Ich sagte ja schon, das war eine meiner Haupteinsatzgebiete sozusagen. Da haben wir viel, leider sehr viel Rassismus erlebt. Angriffe auf junge Namibier zum Beispiel, gleich zu Anfang meiner Tätigkeit da mit einem sehr tragischen Unfall, der dann passiert ist dort und ähnliche Sachen. Also da haben wir schon eine Menge Angriffe, auch Ausschreitungen gegen Asylbewerberheime, gegen Flüchtlinge miterlebt. Es sind dann aber nach und nach eben auch Gruppen gewachsen, die sich dagegen gestellt haben. Und die haben wir versucht zu unterstützen, ganz stark. Ich denke, das war eine ganz wichtige Sache. Wir haben regionale Arbeitsstellen gegründet, nach einem Vorbild aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, aber ein bisschen verändert bei uns, die sich um antirassistische Erziehung und Bildung in Schulen und in Kommunen bemüht haben. Da gab es ein ganzes Netzwerk dann zum Schluss in Brandenburg und die arbeiten nach wie vor. Und wir haben ein mobiles Beratungsteam aufgebaut, das also unterwegs war und auf Anforderungen in Kommunen gegangen ist, um die Bürgermeister und Stadtoberen zu beraten und zu gucken, was kann man da machen in der Stadt, um demokratische Strukturen auch zu stärken und zu festigen. Und wie können wir umgehen mit denjenigen, die hier rassistische Ausfälle in der Stadt machen. Und manche Städte waren ja dann auch so, die wurden dann stigmatisiert, nicht? So wie Rostock oder Hoyerswerda oder so. Und das wird ja der Stadt niemals gerecht. Das ist immer so, dass das Gruppen sind und nicht die ganze Stadt. Und da muss man dann auch sehr genau hingucken und sagen, ja, aber wir wollen euch stärken und diejenigen stärken, die dagegen ankämpfen.
Im Deutschlandfunk Kultur Almut Berger, evangelische Theologin, geboren 1943 in Tangermünde, was heute zu Sachsen-Anhalt gehört. Was war das für ein Elternhaus?
Meine Eltern waren beide Theologen, aber nicht im Gemeindepfarramt. Mein Vater hat im ökumenischen Bereich gearbeitet, das heißt also in dem weltweit kirchlichen Bereich, eigentlich ziemlich von Anfang an. Er war zunächst nach dem Krieg, als er aus der Gefangenschaft kam, Studentenpfarrer in ganz Deutschland im Reisedienst und ist dann später zur Berliner Mission gegangen, zu einem Missionswerk, das zunehmend dann auch vor allen Dingen in der DDR, ökumenische Arbeit gemacht hat, also Bildungsarbeit würde ich das heute nennen, im Land, um den Zusammenhang von Christen in der ganzen Welt ins Bewusstsein zu holen und voneinander zu lernen. Wir haben dadurch viele Besucher zu Hause gehabt aus anderen Ländern. Ich bin also aufgewachsen in einem Haus, in dem es ziemlich selbstverständlich war, mit Menschen aus anderen Ländern Kontakte zu haben.
Also auch aus anderen Kontinenten, aus Afrika auch? Auch.
Ja, Afrikaner, Inder, sehr unterschiedliche Leute habe ich da kennenlernen können, denen ich als Kind begegnet bin. Also man kriegt das ja dann mit, man hat zusammen Armut gegessen oder wie auch immer. Und ich denke, was ich da gelernt habe, war, dass meine Eltern immer mit sehr großer Hochachtung und großem Respekt von diesen Menschen gesprochen haben. Da habe ich manchmal so gedacht, das würde ich mehr Menschen wünschen, dass sie das von Kindheit an lernen, dass Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, Leute sind, denen ich Respekt entgegenbringe erstmal und deren Leistungen ich anerkenne. Und ich habe also da fantastische Leute kennengelernt, zum Beispiel die erste schwarze Richterin in Ghana und solche Leute, ja, die Unglaubliches geleistet haben. Und das hat sich mir, denke ich, sehr eingeprägt. Und davon war dann so meine Haltung oder ist meine Haltung bis heute bestimmt.
Ihre Eltern waren dann, glaube ich, auch ein paar Monate in Afrika.
Also
haben
mein Vater,
Sie als Kind aber ja, dann hier zurückgelassen? Das fanden Sie als Kind nicht so lustig?
Nee, natürlich nicht. Also mein Vater war etwas über ein Jahr zu Anfang in seiner Tätigkeit in Afrika. Und später waren meine Eltern dann beide noch mal so ein halbes Jahr weg. Nee, als Kind findet man das natürlich nicht so toll. Aber andererseits fanden wir es dann auch spannend, die Berichte zu hören, die Bilder zu sehen. Also es ist dann immer so ein bisschen ambivalent. Und ja, ich denke, es hat uns auch nicht so wirklich wesentlich geschadet. Aber erstmal war es schon eine schwierige Zeit auch.
Und Sie haben dann später, als es um die Studienwahl ging, sogar überlegt, dass Sie Afrikanistik studieren. Sich am Ende dann aber doch für die Theologie entschieden. Warum?
Das ist richtig. Ich habe sehr mit Afrikanistik geliebäugelt zu Anfang. Und dann hat ein guter Bekannter meiner Eltern, der Afrikanist selber war und in der DDR an der Universität gearbeitet hat, mir davon abgeraten und hat gesagt, er empfiehlt mir nicht, das zu studieren, weil es in der DDR doch sehr ideologisch festgelegt war. Und deswegen, wenn ich jetzt im Westberlin gewesen wäre oder in Westdeutschland, hätte ich es wahrscheinlich studiert, aber in der DDR dann nicht. Und ich habe mich dann für Theologie entschieden, aus noch einem anderen Grund, weil eine Freundin der Familie als Lehrerin und Schuldirektorin in dem heutigen Sambia war und gesagt hat, studiert Theologie, das ist ganz wichtig. Wir brauchen solche Leute auch in unserer Schule und wenn du fertig bist, kommst du an meine Schule. Und das war ja so ein Traum von mir, nach dem Studium dann in diese Schule gehen zu können.
Und nach Sambia.
Nach Sambia.
Aber so kam es dann nicht.
So kam es nicht, denn da kam dazwischen 1961 und eine Mauer wurde gebaut und mit Wünschen nach Afrika zu gehen, war es erstmal vorbei.
Stattdessen wurden Sie dann später Pfarrerin mit eigener Gemeinde in Berlin, Friedrichshain.
Richtig. Vorher in Magdeburg. Ich habe dann, musste ja auch überlegen, als ich anfing zu studieren, war ja gerade die Mauer gebaut. Ich habe also 1961 begonnen mit dem Studium und habe mir dann gesagt, Ich mache das, wir wussten ja damals auch nicht, wie lange wird das dauern. Wir hatten ja zu Anfang noch die Hoffnung, das geht vielleicht bald vorbei, aber das war dann ein Trugschluss. Und habe dann gesagt, ja, auch als Pfarrerin in einer Kirchengemeinde in der DDR kannst du eine sinnvolle Arbeit machen und deswegen bin ich dabei geblieben. Und später habe ich dann mir dann gesagt, mein Traum nach Afrika zu gehen hat sich zwar nicht erfüllt, aber dafür sind viele Afrikaner zu mir gekommen. Das ist auch eine gute Sache. Also ich habe ja dann viel mit Afrikanern und anderen zu tun gehabt. Konnte auch insgesamt 3-mal nach Mosambik reisen, also habe dann zumindest Afrika ein bisschen miterleben dürfen.
Als Sie vor ein paar Jahren die ersten Pegida-Demonstrationen im Fernsehen oder wo auch immer miterlebt haben, was ist da in Ihnen vorgegangen?
Das waren zum Teil Déjà-vu-Erlebnisse, weil wir Anfang der 90er Jahre ja genau solche Stimmen in Brandenburg und anderswo gerade im Osten Deutschlands sehr stark gehört hatten, als es auch darum ging, viele Flüchtlinge aufzunehmen. Es kamen damals in der Tat sehr viele Flüchtlinge nach Brandenburg, etwa 91, was für die Kommunen auch nicht einfach war, das muss man auch sehen. Da war eine große Abwehrhaltung in vielen Kommunen zu spüren bei den Menschen, die Ängste hatten, die sich nicht vorstellen konnten, dass da jetzt 200, 300, 400 Asylbewerber in ihrem Ort mitleben sollten. Und sie hatten Ängste, dass die ihre Arbeitsplätze wegnehmen, dass ja ihre eigene Existenz weniger beachtet wird als das, was dann für die Asylbewerber gemacht wird. Es waren so Verlustängste, es waren nicht unbedingt die Leute, die gar keine Arbeit hatten oder denen es wirklich schlecht ging, sondern es waren mehr diejenigen, die Angst davor hatten. Und insofern kamen mir da manche Diskussionen sehr vertraut vor. Ich habe dann selber mal eine Versammlung mitgemacht in einem Lokal, wo in dem Ort ein Asylbewerberheim gebaut werden sollte, jetzt 2015. Da kamen genau dieselben Argumente wie Anfang der 90er Jahre dagegen. Ich hatte eigentlich gehofft, wir sind da ein Stück weiter. Aber offensichtlich sind wir das noch nicht gewesen.
Welche Gefahr steckt da drin für uns?
Also erstens ist es eine Gefahr, dass Menschen in Schubläden gesteckt werden. Also die Flüchtlinge oder auch die Einwohner von irgendeinem Ortsteil oder so. Das stimmt nie. Das sind immer einzelne, unterschiedliche Leute. Und diese Pauschalurteile oder Verurteilungen sind was Gefährliches, weil sie Menschen nicht mehr als einzelne Personen wahrnehmen. Und ich denke, es ist auch ein Angriff eigentlich auf unsere Demokratie. Demokratie lebt davon, dass Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, auch unterschiedlicher Herkunft zusammenleben und die gleichen Rechte und Pflichten haben und die gleiche Würde haben. Und das anzuerkennen ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für ein gutes demokratisches Zusammenleben. In unserem Grundgesetz steht nicht umsonst der wichtige Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man das aufgibt, dann ist auch die Demokratie in Gefahr.
Dann darf ich die Pegida-Leute oder die AfD-Leute auch nicht in eine Schublade stecken?
Die sind sicher auch nicht in eine Schublade zu stecken. Ganz bestimmt nicht, weil es da auch sehr unterschiedliche Motivationen gibt, natürlich. Deswegen bin ich auch immer dafür, dass man mit Menschen reden muss, aber eben wirklich mit den Einzelnen und nicht im großen Stil ihnen Bühnen geben sollte, wo sie ihre Anschauungen dann verkünden können. Aber die AfD ist nun mal auch eine Partei, die gewählt worden ist und in den Parlamenten sitzt. Also muss ich mit ihnen auch reden.
Machen auch, Sie das?
Nein, das ist im Augenblick nicht mein Job und ich habe dazu keine Veranlassung. Ich kümmere mich um Flüchtlinge, das mache ich ehrenamtlich. Wir haben lange Zeit ein Kirchenasyl gehabt bei uns, aber ich mische mich im Augenblick nicht mehr ein in die politischen Auseinandersetzungen.
Sie würden mit Pegida-Leuten reden?
Ich würde mit ihnen reden, sicher. Das ist keine Frage, aber das kommt auch immer darauf an, wie man das macht.
Was würden Sie denen sagen?
Ich würde versuchen, Sie zu fragen, was Ihre eigentlichen Ängste und Vorbehalte sind. Ich denke, da ist auch viel Unkenntnis vorhanden, da ist viel Nichtwissen da. Ich merke das in Diskussionen, auch in manchen Gruppen, wo man dann zufällig Leute trifft, die jetzt nicht zur AfD gehören unbedingt und bei Pegida mitgemacht haben, aber die auch ähnliche Meinungen haben. Das gibt es ja in der gesamten Bevölkerung. Und da habe ich schon öfter heftige Diskussionen, dann auch bei Geburtstagsfeiern oder so. Da versuche ich immer wieder nachzufragen, wo sitzen denn eigentlich die Vorbehalte und die Ängste? Wovor habt ihr Angst in einer Gesellschaft, die etwas bunter ist und die mehr Kulturen hat? Natürlich gibt es da auch Probleme. Kein Mensch hat behauptet, dass ein Zusammenleben von verschiedenen Kulturen völlig problemlos läuft. Aber auch in deutschen Gesellschaften gibt es Probleme. Auch da läuft es nicht problemlos. Und das muss ich auseinanderhalten und muss gucken, wo gehört die Kritik eigentlich an die Adresse der Regierung zum Beispiel. Da gibt es viel zu kritisieren. Und das soll dahin kommen und nicht auf dem Rücken der Ausländer ausgetragen werden.
Aber wenn Sie jetzt bei einer solchen Geburtstagsfeier solche Leute fragen, also welche Probleme habt ihr denn jetzt wirklich mit Schwarzen oder Muslimen oder was, welche Antworten kommen denn dann?
Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Oft weicht man solchen Fragen dann auch aus und es kommt nicht zu wirklich ernsthaften Gesprächen dazu. Man zieht sich dann zurück auf die, also ja, so viele und Deutschland wird überrannt. Und da versuche ich dann auch manchmal Zahlen dagegen zu setzen und sage, es stimmt einfach gar nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass bestimmte Vorurteile und Einstellungen durch sachliche Informationen nicht geändert werden können. Die kommen gar nicht an. Das sind oft auch auf einer anderen Ebene. Das sind Gefühle, das sind Dinge, die ich mit Sachargumenten eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Und das macht die Gespräche dann oft auch schwierig.
Wenn Sie sagen, das sind Déjà-vu-Erlebnisse für Sie, die Sie zurückführen in die 90er Jahre, wenn Sie dann jetzt einen Blick in die Zukunft werfen würden, wie viele Enkel haben Sie insgesamt?
8 und 3 Urenkel.
3 Urenkel schon. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft von denen werfen würden, sind Sie da eher optimistisch oder pessimistisch? Gerade wenn wir an Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes denken, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Optimistisch ist vielleicht ein bisschen zu positiv ausgedrückt. Ich habe die Hoffnung, dass das, was ich auch erlebe, dass viele, viele, gerade auch jüngere Leute doch sehr anders denken, doch sehr selbstverständlich in so einer pluralen Gesellschaft leben und das auch gut finden und schön finden und es gar nicht anders haben wollen, dass sich das immer mehr durchsetzt und dass diejenigen, die so viele Ängste davor haben, dann auch merken, dass sie die nicht zu haben brauchen oder dass man da durchaus was gegensteuern kann. Also meine Hoffnung ist gerade meine Enkelgeneration und da erlebe ich ganz tolles Engagement von vielen jungen Menschen, die mich doch eher optimistisch machen.
In einem Interview zu Beginn Ihres Ruhestandes vor 13 Jahren, 2006, da haben Sie den schönen Satz gesprochen: Segeln will ich jetzt noch lernen. Haben Sie das gemacht inzwischen in den 13 Jahren?
Ich habe zumindest in Ansätzen das versucht, aber dann leider nicht durchgehalten, weil der Segelkurs, das war dann zu schwierig zu organisieren. Also ich habe es nicht geschafft. Ich bin dann nur ab und an mal mitgesegelt.
Haben Sie es noch vor, richtig zu machen?
Nein, nicht wirklich. Ich segle lieber mit.
Und wie entspannen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich höre sehr gerne Musik, ich lese gern und ich singe mit Begeisterung in einem Chor mit, der große Oratorien singt. Das ist eine wichtige Freizeitbeschäftigung für
Johann
mich.
Johann Sebastian Bach.
Unter anderem Bach, aber nicht nur Bach. Und ich schwimme sehr gerne und wir wohnen direkt am Wasser, also das kann man sehr gut ausnutzen. Das sind so die Dinge, die ich gern mache.
In Schmöckwitz und nicht in Schmöckwitz.
Richtig.
Danke, Almut Berger.